Vater im Himmel, danke dir, dass du so ein guter Vater bist und dass du bei uns bist und mit uns gehst und wir jetzt auch von dir hören dürfen, was du uns ans Herz legen möchtest. Danke, dass du immer wieder sprechen willst, dass du uns zurufst und deine Gnade kein Ende hat. Amen. Ich habe mein Herz mitgebracht und möchte euch sagen, ihr habt auch alle dieses Herz, wo ihr wunderbar seid, einzigartig, kostbar. Und trotzdem haben wir auch eine andere Seite in unserem Herzen tief unten. Und das war für mich oft dieses Ringen, Herr, wie gehe ich mit dem um? Mit diesem, was da drinnen ist, was einfach Schmerz und Tränen verursacht hat. Und das war für mich oft und immer wieder ein Ringen, Herr, wie verstehe ich das? Und dieses Herz ist auch vor Jahren in so einem Ringen entstanden. Wie kann ich damit umgehen? Was möchtest du da machen? Und es ist immer mehr auch reingekommen in das Herz und rausgekommen, weil ich mit meinem Herzen arbeiten durfte, aber vor allem, weil Gott damit gearbeitet hat, weil er der Herzspezialist schlechthin ist. Wenn wir in der Bibel lesen, wie oft es um unser Herz geht und nicht um unser Wissen, nicht nur um unseren Kopf, sondern mit dem Herzen. Wir sagen ja auch nicht, ich liebe dich von ganzem Kopf, sondern das hat mit Herz zu tun. Und wir suchen auch diese Liebe und das, was uns berührt und was uns zum Leben motiviert, aktiviert. Wir haben auch mit Eva angefangen, Leben, Lebensspendende. Und ich denke, in uns allen steckt ganz viel, was geweckt werden will. Und dazu möchte ich heute einfach wieder einsteigen in diesen letzten Vortrag, als Frau meinen Weg gehen und gestalten. Und möchte bildhaft ein bisschen mit dem starten, weil es für mich, wie gesagt, immer dieses Ringen war. Wie kann Leben funktionieren, wenn so viel Erschreckendes, Zerbrochenes in mir ist und das mein Denken so bewegt? Und ich habe lange am Anfang versucht, es unten zu halten. Und dann hatte ich relativ bald, ich war auf einer Bibelschule in England, nach 1-2 Jahren, als ich zum Glauben kam, hatte ich ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, jetzt werde ich nicht mehr verletzt, weil ich mit dir an deiner Hand unterwegs bin. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ich habe das Messer reingekriegt. Und ich bin vor Gott gelegen, gehängt und habe gesagt, Herr, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Und ich habe eine Vorstellung bekommen, habe das damals einfach, ja, habe Gott gesucht, wie redet er zu mir, wie verstehe ich sein Reden. Und ich habe so ein Bild gehabt, wie wenn ich so ein Herz gesehen hätte, 2 große Hände unten drunter und dann ein bisschen offen und dann das Messer drin und dann so ein Satz, ich musste es zulassen, weil du nie hier aufgemacht hättest, rein mit dem Kopf. Wenn du nicht ein Erlebnis gehabt hättest, hätte ich hier nicht aufgemacht. Weil ich habe zwar hier gesagt, ja, ich will und ich glaube an dich und ich möchte mit dir gehen, aber hier unten habe ich viele andere Dinge festgelegt, dass mir nie mehr wer zu nahe kommt, nie mehr wer wehtut. Und diese nie mehr sind oft Festlegungen, die respektiert Gott. Und die spüren andere, weil hier eine Grenze ist und wir haben Verantwortung, was wir in unserem Leben entscheiden. Da können Dinge passieren, genauso wie Worte Macht haben, Schöpfung ins Leben zu rufen oder Zerstörung zu geben. Und das passiert oft so unbewusst. Und da habe ich eben solche Autonomiegebiete in meinem Herzen geschaffen, die mir gar nicht bewusst waren, dass ich das schon in der Vergangenheit so manches festgelegt habe in mir aus Verletzung. Ich war eine Zeit so eine Emanze, weil ich gedacht habe, bevor mich einer verletzt, hau ich zu. Und mein Mann hat im ersten Ehejahr zu mir gesagt, Bertha, wenn du deine Augen sehen könntest, ich habe das Gefühl, du würdest mich jetzt töten. Und ich, kann man nicht Emotionen irgendwie, ich meine, ich bin halt ein bisschen emotionaler, ich bin eine Frau. Und, aber er hat was gestreift, was in mir tief unten wehgetan hat. Und ich bin mit dem Maschinengewehr da gestanden und habe mich verteidigt, weil ich so ein System hatte, nie mehr kommt mir da wer hin, wo ich so weh habe. Und das ist massiv gewesen und es hat massive Lügen auch. Und es will uns halten in diesem System. Und es lügt mich auch oft an über die Wahrheit, weil es diese altbekannten Sätze von tief unten sind. Sollte Gott gesagt haben, ha, stimmt es bei mir? Funktioniert es bei mir? Na, selber sein. Jetzt habe ich es, auch mit Jesus, ich habe es. Im Alleingang oder mit Jesus? Und dieses mit Jesus an seiner Hand, das war für mich ein Lernen, weil da unten hat manchmal was anderes geherrscht. Da waren zum Beispiel einfach Dinge drin, die ich einmal, ich mache das jetzt nicht hart, aber ich muss es finden. Da waren Dinge drinnen, wo ich einmal in der Fortbildung gesessen bin und neben mir hat eine Frau aus ihrem Leben erzählt und irgendwas hat mich in Erinnerung gebracht an eine Situation bei mir in meinem Leben. Und zwar, als ich in der Volksschule war, hatte ich eine Freundin und wir haben uns gestritten und dann haben wir den Konflikt nicht gut gelöst, meines Erachtens nach, sondern sie hat sich 2-3 auf ihre Seite gestellt, um mir zu sagen, wie blöd ich bin. Also es war keine Konfliktlösung, sondern nur so ein, ich habe Recht gehabt und du bist blöd. Und dann war die Freundschaft gebrochen und es hat mir leid getan, aber ich habe nicht gewusst, wie kann ich es klären. Es war meine beste Freundin, die war in der Nachbarschaft, wir sind zusammen in der Schule und auf einmal, blups. Dann ist mir die eingefallen und dann ist mir eingefallen, in der Hauptschule habe ich das Gleiche wieder mal erlebt oder ähnlich. Das war auch wieder meine beste Freundin. Das war von der Nachbarschaft die Tochter eines anderen Alkoholikers. Und wir sind im gemeinsamen Boot gesessen. Wir haben uns verstanden. Und dann lernt sie ihren jetzigen, späteren Mann kennen. Und auf einmal hat sie keine Zeit mehr für mich gehabt, weil sie einfach völlig fixiert auf ihn war. Und natürlich die junge Liebe. Aber ich war blub. Auf einmal nicht mehr, die Beziehung war nicht mehr möglich. Auch klar, manchmal hat man noch versucht, aber es war nicht mehr viel tief, weil sie hat alles mit ihm jetzt geredet. Und dann habe ich in der höheren Schule, es war keine Freundin, aber eine Bekannte, die ist in die gleiche Schule gegangen wie ich. Und wir sind die einzigen zwei gewesen, die damals in diese höhere Schule in die Stadt rausgegangen sind. Sie war aber eine von einer Familie, die haben ein anderes Ansehen gehabt. Die haben sich anders gekleidet, die waren im Dorf die Familie. Und ich war die vom Alkoholiker, Chef der Polizei, aber ich war die andere. Und die von der anderen Familie, die sich auch gezeigt haben, hat zu mir gesagt, hey, wir gehen gemeinsam in die gleiche Schule, da können wir auch miteinander nebeneinander sitzen. Und ich, wow. Das sagt sie zu mir so innerlich. Und wir sind in der Klasse, man lernt ein bisschen die anderen Klassenkollegen kennen, man lernt die Schule kennen und auf einmal kommt eine rein, die einfach, wo man gemerkt hat, die schreitet rein. Die hat auch Kleidung gehabt von einer anderen Qualität und die zwei finden sich, die zwei sprechen kurz miteinander. Die eine kommt bei mir vorbei und sagt, ah, du, ich habe jetzt gerade wen gefunden, ich glaube, ich sitze doch nicht neben dir. Plupp. Und dann habe ich eines gewusst, Frauen sind blöd. Entschuldigung, wenn ich das so sage und das sage ich euch nicht zu, aber das war für mich festgelegt, weil jetzt reicht's. Und ich habe mich viel wohler gefühlt in diesen Männerklicken, weil Männer sind nicht so fies unten drunten und spielen die Dinge nicht so irgendwo aus. Die haben nicht so dieses Emotionsgedudel. Ich habe auch meine Emotionen sehr abgestellt, weil ich gedacht habe, ach, diese Tussi-Geschichten und auch eben Prinzessin und vergiss es, Frauen sind blöd. Und ich habe wirklich diesen Pfeil einerseits gegen Frauen gerichtet aber gleichzeitig natürlich auch gegen mich, weil ich Frau bin und eigentlich Frau von Herzen sein wollte, aber ich habe mich da blockiert. Und in dieser Schulung habe ich etwas von dem auf einmal in Erinnerung bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, die erste, ja, es war fies, was sie mit mir gemacht hat. Ich habe irgendwo einfach das, was wehgetan hat, geklagt. Es war jetzt keine Riesengeschichte, aber es hat was mit mir gemacht und ich habe geklagt. Das war eigentlich nicht richtig, wie sie mich da, wie wir den Konflikt gelöst haben. Es hat mich verletzt und dann konnte ich auch meine Reaktion anschauen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe sie natürlich auch, ich musste sie loslassen. Bei der zweiten das Gleiche, sie wollte ja nicht mich fallen lassen, weil halt ihr Ehemann kam, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, ja, es tut weh, wenn dich jemand fallen lässt und man reagiert auch drauf. Ich habe ihren Anteil an mir angeschaut, ich habe meinen Anteil an meiner Schuld angeschaut, einfach so mit Jesus kurz angeschaut und benannt und habe dann auch bei diesen drei Frauen sagen können, ich vergebe ihnen, ich will sie loslassen für das, was sie mir getan haben, aber auch wie ich auf sie reagiert habe, meine Schuld und meine Festlegung. Meine Festlegung konnte ich an der Stelle im Namen Jesus lösen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist doch eine Hülle so leer geworden. Jetzt bin ich gespannt, was da stattdessen reinkommt, was da jetzt stattdessen, eigentlich ist da jetzt etwas leer geworden. Ich bin zwar diese Ding noch gewohnt, dass Frauengruppen für mich damals noch, in so einen Frauenhaufen zu gehen, das war für mich schon, da musste ich mich wieder ein bisschen schützen und so und ja, von der besten Seite zeigen, aber kommt mir nicht so nahe. Das ist zum Glück einige Jahre zurück und es ist einiges heil geworden. Ich kann es inzwischen sehr genießen und sehr schätzen, weil ich so viel Schönheit und so viel Wunderbares sehe. Und damals habe ich gedacht, so Herr, was ist jetzt dran? Und dann habe ich mich an ein Thema gerade sehr beschäftigt und ich habe schon gedacht, naja, ich habe so eine Vorahnung gehabt, so einfach ein paar Gedanken, wenn jetzt wer auf mich zukommen würde, weiblicherseits, und mich fragen würde, dann habe ich es aber auch wieder ein bisschen verworfen, diese Gedanken. Und es hat nicht lang gedauert, ich glaube, das waren keine 2-3 Wochen, kommt eine Frau auf mich zu und sagt, Beata, mich lässt ein Gedanke nicht mehr los, aber ich hätte so gerne eine Freizeit gemacht. Und könntest du nicht dir vorstellen, dass wir das im Rahmen vom Bibellesebund machen würden? Und Tendenz ist bei der Freizeit eher Frauenpublikum. Und ich habe gedacht, Herr, was kommt jetzt? Jetzt sag mir nur noch das Thema, was mich gerade beschäftigt. Und dann hat die Frau weitergesprochen, sage ich, ja, okay. Dann sage ich, was beschäftigt dich denn im Moment für ein Thema vom Geistlichen her? Und sie sagt, du, ich habe einfach nur Vertrauen. Und ich habe gesagt, ich auch. Das Wort war klar, Vertrauen ist unser Thema. Und ich habe gewusst, Gott hat da einen anderen Samen reinlegen wollen, einen neuen Weg mir zeigen wollen, dass ich nicht mehr diese alten Lügenwege, verletzten Wege gehen muss, sondern dass ich was Neues leben lernen darf, was Neues üben lernen darf. Das ganz kurz so zu diesem Herzeinstieg, weil in Sprüche 4,23 heißt es, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und ich denke, ihr seid alle fleißige Frauen, aber wir sollen keine Marthas sein, auch wenn wir Leben gestalten dürfen, wenn wir aktiv sein dürfen. Aber behüte dein Herz mit allem Fleiß. Das ist so eine Voraussetzung. Erst, was lasse ich rein und was soll auch raus? Weil einfach schon manches geschehen ist, bis uns manchmal etwas bewusst wird, dass wir hier selbst verantwortlich sind, was wir wollen, was wir entscheiden und diese Freiheit, die wir eigentlich haben, dass wir da für unsere Grenzen zuständig sind, auch wenn manche Grenzen ungewollt übertreten worden sind, weil Räuber kommen nicht an die Tür und klopfen an, die schleichen sich irgendwo ein. Und je mehr wir das Prinzip erkennen und entlarven, dass Gott ist kein Räuber, er klopft an und er will gefragt werden, er fragt uns. Aber Räuber, die schleichen sich immer gern im Hintertürchen ein und zack, sitzt wieder was. Und je mehr wir merken, will ich das zulassen und dem dienen oder lege ich meine Sorgen, meine Verletzungen dorthin, wo sie entmachtet werden können. Da unten können sie versteckt werden und da haben sie Macht, aber in mir, für meine Reaktionen. Und das war oft mein Leben, dass ich gedacht habe, ah, warum reagiere ich, bevor ich denke? Weil da unten die Reaktionen in Millisekunden schneller da oben aktiv werden. Das ist auch dieses Bild, was die Bibel mit dem Auszug aus Ägypten im Alten Testament ganz stark verdeutlicht und was für uns nach wie vor eine Realität ist. Ägypten, diese Knechtschaft oder dieses Verheißene mit Jesus. Und das Ganze ist ein Weg. Das ist ein Weg, den wir lernen dürfen, den wir entdecken dürfen. Und dieser Weg, der begeistert mich. Der begeistert mich. Und eines, Entschuldigung, ich suche gerade einen Vers, den ich an der Stelle gerne erwähne, weil im Philipper heißt es, dass Jesus nahm Knechtgestalt an. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, dass er seinen Platz verließ. Und runterkam und Knechtgestalt annahm und ward dem Menschen gleich in der Erscheinung als Knecht erkannt. Diese Knechtgestalt, die wir leben, weil wir gebrochene Menschen sind, aber die er heilen möchte, die er heimholen möchte durch diese Tür zum Vater, weil wir eine Wohnung im Himmel haben dürfen. Und dieses Daheim jetzt schon für uns eine Realität werden soll. Und das ist ein Weg, den wir üben, gehen lernen dürfen. Dieses Verheißene in Empfang nehmen. Ich möchte weiter eine Frau im Neuen Testament anschauen. Eine sehr bekannte Frau, sehr bekannte Geschichten. Und mich hat es schon lange mal sehr angesprochen, was wir von Maria, der Mutter von Jesus, lernen können und wie sich's da abgespielt hat. Wir kennen diese Stelle im Lukas-Evangelium 1, 28. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Etwas Unvorstellbares, und erinnern wir uns, dieses andere Reich ist für uns oft unfassbar, weil wir so fixiert an diesem Reich auf dieser Welt sind, an diesem Sichtbaren, was uns oft nicht vorstellen lässt, was dieses andere Reich Gottes heißt. Und hier war es auch für Maria etwas Erschreckendes. Und diese Begrüßung, sei gegrüßt, du Begnadete. Begnadet heißt befähigt, begabt, berufen, geniale. Und Gnade, begnadet. Gnade ist eine Zuwendung eines Höherrangigen gegenüber dem niedrigeren Rangstehenden. Und in Gnade steckt auch ganz viel von diesem Erbarmen, von Güte, Milde, Mitgefühl, Nachsicht, Verzeihung, Barmherzigkeit, Herzensgüte. Das ist auch ganz viel von dem, was im Femininen, im Frausein Gestalt gewinnt. Egal, ob du Mama bist oder nicht, wenn deine Berufung ist, du zu sein, dann hängt es nicht davon ab, ob du jetzt Kinder oder einen Mann bekommen hast. Weil wenn du bist, was du, wer bist du? Wie der Teufel Jesus gefragt hat, bist du Gottes Sohn? dann muss ich es nicht beweisen, weil ich auch Kinder bekommen habe oder weil ich einen Mann bekommen habe. Da binden wir uns identitätsmäßig ans Gegenüber, weil wir das haben und das haben, was wir glauben haben zu müssen, damit wir wer sind. Hier wird genau das angesprochen, was in dir liegt als Frau und was Gott hervorbringen möchte. Und trotzdem wieder einzigartig, individuell, unterschiedlich. Aber tendenzmäßig steckt in uns Frauen mehr von diesem mütterlichen, bewahrenden, fürsorglichen. Und dieses Maskuline ist diese Ergänzung. Und in Gott selber haben wir beides, feminin und maskulin. Er will Vater sein, er will Mutter sein, uns trösten. Und dieses Gleichgewicht, was heutzutage sehr angegriffen wird von unserer Gesellschaft, dass da diese Zerbrüche dann einseitig gelebt werden sollen, obwohl sie in einer wunderbaren Schöpfungsordnung, in dieser Ergänzung liegen. Und hier in diesen Worten Gnade und begnadigt sein, da steckt ganz viel von diesem, was Gott uns zuwendet, was er uns eigentlich nicht nur der Maria zugewendet hat, sondern Gnade ist für den Menschen verfügbare Zuwendung Gottes. Eine Wohltat, wie es auch im Epheser 1 steht, auf die kein Anspruch besteht, beziehungsweise in Epheser 1 steht, nach dem Wohlwollen des Vaters. Aber eine Wohltat, auf die wir keinen Anspruch haben. Aber Gnade ist auch dieser Freispruch, dass wir nicht bekommen, was wir verdient hätten aufgrund unserer Reaktionen, sondern Freispruch, weil hier der Freispruch am Kreuz möglich ist. Und so steht es auch im Hebräer 4,16. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Immer, aber es ist unser Hinzutreten. Das ist mein Entscheiden. Wo trete ich hin? In die Anklage? Ich habe früher Gott angeklagt. Warum lässt du das zu? Weil ich bitter war da drinnen, weil ich verletzt war und weil ich nicht verstanden habe, dass Gott es zulassen musste, weil ich es nicht anders entschieden habe, weil mein Vater sich nicht anders entschieden hat, aber dass er helfen wollte, dass er heilen wollte und dass wir Gnade finden können, wenn wir Hilfe und Hilfe zur rechten Zeit. Aber es ist unsere Entscheidung. Wollen wir diese Hilfe? Wollen wir diese Gnade? Wollen wir diese Zuwendung? Oder sagen wir, du hast es falsch gemacht, weil wir es nicht verstehen wollen und weil wir diesen Höheren, der sich uns zuwendet, nicht anerkennen wollen, weil wir in diesen alten Wurzeln, in diesen Urlügen irgendwo stecken geblieben sind und Haltungen haben, die uns immer noch selbst zum Opfer machen, selbst verletzen und irgendwann verletzen wir andere, wie man so sagt, Opfer werden Täter. Es sind automatische Prinzipien, die herrschen und er will uns in diese Freiheit führen. Und Maria, wie hat sie reagiert auf diese Gnade, die überwältigend, unfassbar war? Und sie erschrak. Maria erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Unfassbar. Und wie reagieren wir, wenn Gott uns berührt? Ich kann das gar nicht glauben. Das ist mir so fremd, das ist mir so neu. Ja, es sind neue Wege. Es ist dieses Umkehren und Neues einüben lernen. Und der Engel sprach zu Maria, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Und dann erklärt er ihr einen Weg. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird mit ihm den Thron seines Vaters Davids oder wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Lukas 1, 30 bis 33. Gnade ist überwältigend, aber auf die Annahme durch das Gegenüber bezogen. Und Maria, wie hat sie reagiert? Übrigens in Jesaja 7,14 wird auch schon auf das hingewiesen, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, Gott mit uns. Und Jesaja, das sind wieder diese Qumran-Rollen, wo man gefunden hat und nachgewiesen hat, die stimmen nach wie vor, obwohl sie schon so lange zurückliegen. Maria hat in Vers 34, sie hat angefangen mit dem Engel zu reden, nicht, oh, Hilfe, geh weg, sondern, wie soll das zugehen? Und der Engel antwortete ihr, dass der Heilige Geist über sie kommen wird und die Kraft des Höchsten und dass das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn sein soll. Und dann erzählt er von Elisabeth, dass auch die schwanger wird sein oder schwanger ist. Elisabeth war hochbetagt. Es war eine fromme Frau, heißt es. Elisabeth und Zacharias, beide waren fromm und lebten in den Geboten und Satzungen Gottes, aber waren hochbetagt. Das ist auch wieder dieses Bild, sie hatten keine Kinder und trotzdem haben sie im Vertrauen auf das gelebt, obwohl das früher noch mal schwerer war in der Kultur, ohne Erbe zu sein und ohne diese Versorgung der Kinder zu sein. Aber es war nicht ihre Identität. Sie haben trotzdem an Gott festgehalten, dass sie sind, auch wenn sie scheinbar keine Erben haben. Und Gott hat etwas Wunderbares an ihnen getan. Aber sie mussten lange ausharren auf diesem Weg. Und Gott hat ein Wunder getan. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Maria sprach, nachdem der Engel ihr begegnet ist, hat sie eine Entscheidung getroffen, dass sie sich unterordnen will in das, was ihr gesagt worden ist. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das ist das, wo unser Wille mit seinem zusammenkommen darf und wo wir selber entscheiden, dein Wille geschehe auch bei mir. Und ich bin überzeugt, dass das kein Raub ist, dass ich mich aufgeben muss, sondern dass ich werden darf, wozu ich bestimmt bin. Und dass das eine andere Erfüllung ist, wie wenn ich denke, ich muss halt mich aufgeben und ich darf nicht mehr sein und ich habe keinen Willen mehr. Das ist Lüge, wo ich glaube, Gott hat uns sehr wohl mit diesem Willen ausgestattet und er weiß, was das Beste für uns ist. Er hat einen Weg bereitet, wo wir in dieser Berufung leben können zu dem, was wir sein sollen und da gestalten können und das reinbringen können, wo wir begabt sind. Maria hat in Lukas 1, 46 diesen Lobgesang, wo ich jetzt nur gekürzt mal kurz anschauen möchte. Sie schreibt in Vers 46, meine Seele erhebt den Herrn. Mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Sie hat diese Unterordnung an Gott, den Höchsten, sehr wohl anerkannt und hat trotzdem etwas gemerkt, dass er ihr was gegeben hat. Er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Seine Barmherzigkeit, sein Runterbeugen, sein Herz für mich währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Und das ist kein Fürchten, wo ich Angst vor Gott haben muss. Angst vor Gott hat nur das Böse, weil es besiegt ist. Und wenn das Böse in meinem Herzen sich verstecken will, dann jagt es mir Angst ein. Und es ist eine andere Angst, weil diese Angst will mich immer lähmen und fixiert auf meine Verletzung halten und mich als Opfer halten und mich isolieren von allem Bösen, Guten, Entschuldigung. Die Angst will mich isolieren von dem, wie es auch am Anfang, sollte Gott gesagt haben, dass er von allem Guten nichts haben möchte. Die Angst, die durch diesen Zerbruch kommt, die verdreht die Wahrheit. Und Maria weiß, dass seine Barmherzigkeit währet von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Das ist eine Ehrfurcht, weil sie erkennt, da ist so ein großer, wunderbarer Gott, der sich heruntergebeugt hat in unsere Knechtschaft. Und da ist Magd nichts Schlimmes, aber sie geht einen Weg, wo wir zu dieser Tochterschaft kommen sollen. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die Hoffärtigen. Die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Wenn wir hoffärtig sind und sagen, ich brauche das nicht, oder ich habe jetzt eh alles. Ich habe am Anfang oft gedacht, wann habe ich es gelernt? Wann könnte ich das Christsein in meiner Tasche haben? Und irgendwo ist es nie gekommen, weil ich immer mehr gemerkt habe, ich habe es nicht in meiner Tasche, aber in ihm, in Jesus habe ich alles und immer diesen Zugang. Aber es ist eine tägliche Abhängigkeit, die zur Freiheit führt in ihm. Nicht in mir, aber in ihm. Und manchmal schießen wir ein bisschen wieder leicht vorbei. Oh, Halleluja, ich habe alles. Im Himmel dann. Jetzt haben wir ganz viel. Wir haben Zugang zur Fülle. Und manchmal schießen wir auf die andere Seite. Oh, ich armer Tropf, ich Magd, ich Knecht. Und wir bleiben Opfer ohne Erlösung, ohne Herrn, ohne dass er uns befreit hat und uns diese Königswürde aufsetzen möchte. Und dann leben wir diese Armut, die arm ist, wenn wir Opfer bleiben. Aber es ist genauso eine Form von Stolz, weil wir ohne ihn arm sind und dann reicht das Kreuz für uns nicht. Das, was er am Kreuz getan hat, wenn wir Opfer bleiben. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Die, die auf dieser Welt schon glauben, reich zu sein ohne ihn, die haben das, was sie glauben zu haben, aber die haben das Eigentliche nicht. Es geht dann weiter mit Jesu Geburt. Und da kurz nur, es sind die Geschichten, die kommen bald an Weihnachten auch wieder mehr in unser Bewusstsein. Die Engel begegneten den Hirten und auch da haben die Engel den Hirten gesagt, fürchtet euch nicht, weil es war was nicht in unsere Vorstellung passt. Und ich habe oft, wenn ich so einen Moment hatte, wo ich gedacht habe, das ist jetzt nicht mein Gedanke gewesen, was ist das? Wo ich gemerkt habe, Herr, ist das von dir? Dann habe ich nachgefragt, bist du es, der da redet? Und da habe ich schon oft Wege erkannt, wo ich gedacht habe, das geht doch nicht da. Und die Hirten, ja, und dann habe ich oft dieses Retour gemerkt, dass da ein Friede drinnen lag, auch wenn meine Vorstellung erschreckt war. Und dann habe ich angefangen nachzufragen und zu schauen, ist es Gott? Und die Engel begegnete den Hirten auch mit diesem, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll, dass der Heiland geboren ist. Leider nimmt alles Volk das nicht auf, aber das Angebot ist da. Und die Hirten sagen, lasst uns gehen und diese Geschichte sehen. Finde ich ganz stark, weil wir haben eine Vorstellungskraft und Gott will in unsere Vorstellungskraft hineinkommen und uns Wege zeigen. Der Kopf denkt in Worten, das Herz denkt in Bildern. Da ist die Vorstellungskraft drinnen. Und ihr merkt vielleicht auch, wie leicht wir manchmal dem Schweren, den Sorgen, dem Verwundeten nachsinnen, weil das steckt. Und Gott will uns diese neuen Wege zeigen, dass wir nicht mehr dem folgen müssen, was uns verletzen will, aber dass wir Neues entdecken dürfen. Und die Hirten gingen die Geschichte zu schauen, wo sie von den Engeln was ganz Neues gehört haben. Und sie wurden aktiv auf einem Weg und haben sich nach dem Weg ausgestreckt und sind in Reaktion auf die Wahrheit gegangen. Wahrheit im Glauben annehmen und Schritte zu wagen, auch wenn meine Vorstellung da irgendwo irritiert ist. Als sie aber gesehen hatten, dass es stimmt, dass sie das Kind gesehen hatten, in Vers 17 dann, breiteten sie, die Hirten, das Wort bei Maria und Josef aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Irgendwo sind es so geniale Zusammenhänge. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Jesus ist dieses lebendige Wort, das gekommen ist und uns berühren will, sprechen will. Und was hat Maria gemacht? Maria aber behielt alle diese Worte und sie bewegte es in ihrem Herzen. Maria hat auch dieses Wort der Hirten. Keiner hat sich hier übereinander gestellt. Gott will zu allen reden. Da ist nicht einer höher, der empfängt Worte, sondern er kam zu den Hirten, zu dem armen Volk, weil er zu denen genauso redet wie zum König und zu dem, weil alle Menschen gleich sind, aber unterschiedliche Berufungen haben. Und Maria behielt diese Worte Gottes da drinnen und bewegte sie, weil sie hat noch nicht verstanden, und wie geht's weiter? Aber sie hat es hier behalten. Und die Frage ist immer, was behältst du da unten? Diese Negativworte? Naja, bei dir funktioniert's nicht. Hat's noch nie funktioniert? Oder stellst du dich diesem neuen Weg? Auch im Lukas 2, wenn's dann weitergeht, der Simeon, ein Mann Gottes, der wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und in Vers 30 heißt es, und meine Augen haben den Heiland gesehen, als er Maria und Josef mit Jesus sehen durfte. Und Simeon segnete Maria und Josef und sprach zu ihnen. Und er hat auch gesagt in Vers 35, auch durch deine Seele wird ein Schmerz dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und das war schon auch wieder was, wo Maria gehört hat, diesen Segen, aber auch, dass ihre Berufung schwer ist. Und wir haben auf dieser Welt nicht die Verheißung, dass alles easy cheesy leicht ist und dass wir einen Weg gehen werden, nur noch Gnade, nur noch Barmherzigkeit. Wir sind auf dieser Welt, wo der Fürst regiert. Und wir haben mit dem zu kämpfen. Aber nicht wir kämpfen, sondern wir haben diese Waffenrüstung in ihm, weil wir haben keine Chance gegen den Fürsten. Aber wir haben einen, der mit uns gehen will, dass wir da nicht dem Fürsten ausgeliefert sind, auch wenn wir manches sehen und manches sehr nahe kommt, was uns zusetzt. Aber auch da durfte ich selber, gerade auch in der Seelsorge, lernen, ich habe mir das früher nie vorstellen können, dass ich mich um Schmerzen anderer Leute kümmern kann, weil ich selber mit meinen so beschäftigt war. Inzwischen darf ich erleben, ich darf mich einhüllen in meinen Herrn und das Kreuz dazwischen stellen, wo immer ich bin, weil ich nur in ihm und mit ihm aus- und eingehen kann und selig werden kann. Und in diesem Bewusstsein kann ich mit Schmerzen umgehen, auch wenn ich es nicht aushalte, aber umgehen, dass ich weiß, du Jesus, du hast es getragen und du weißt jetzt auch, wie damit umgehen. Du bist die Hoffnung, da hat der Schmerz nie das letzte Wort. Ich habe immer wieder lernen dürfen müssen, dass das für mich oft auch herausfordernd war. Ich habe einmal einen jungen Mann begleitet, der in einen Mordfall verwickelt war. Und für mich war das der erste Mann, den ich in der Seelsorge begleitet habe. Ich habe selber noch gedacht, Herr, ich weiß gar nicht, ob ich einen Mann begleiten kann. Ich muss mich da auch platzieren. Ist das mein Auftrag oder nicht? Aber es war ein klarer Weg. Ich hatte den Eindruck schon, bevor ich von dem gehört habe, dass der Hilfe braucht. Und in dem Moment, wo ich von diesem Schrecken gehört habe, ist es mir wie ein Pfeil zum Herz geschossen, dass ich gedacht habe, oh, wenn ich ihn nur in der Seelsorge begleiten könnte, aber ich wollte das eigentlich nicht. Ich habe gewusst, ich bin überfordert, ich kann das ja gar nicht, weil mich der Schmerz dieser Katastrophe so getroffen hat. Und ich habe Supervision in Anspruch genommen, weil ich gedacht habe, ich bin dem nicht gewachsen und Gott hat die Türen aufgemacht im Gefängnis, dass ich reingekommen bin in die Seelsorge, obwohl ich da nicht zuständig war. Ist zu lang, um das erzählen, aber ich bin in der Supervision auch konfrontiert worden, dass man mir gesagt hat, du kannst nicht mit deinem Mutterherz reingehen. Und ich, ja, was soll ich machen? Mein Herz, boah, ich halte es nicht aus, ich kann ja gar nicht anders. Das ist für mich so ein Schmerz, dass ich denke, dieser Bursche könnte mein Sohn sein und da ist so ein Missbrauch passiert und er ist mit reingerissen worden und trotzdem hat er seinen Anteil. Aber was tue ich mit dem Ganzen? Und mir wurde nur gesagt, du kannst nicht als Mutter reingehen, weil du bist nicht seine Mutter. Du musst dich in Jesus schützen und platzieren. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich gar nicht. Und dann ist mir gesagt worden, wenn du diesen Auftrag hast, dann geh im Namen Jesus und lerne es, diesen Weg mit ihm zu gehen. Und es war für mich eine Abhängigkeit, die mich völlig irritiert hat, weil ich mir so kalt vorgekommen bin, mich zu schützen. Und gleichzeitig doch mit Jesus zu lernen, was kann ich da reintragen? Und es war für mich selber eine Erfahrung, wo ich Gott loben kann, was da passieren durfte, aber mich schützen musste in ihm und auf ihn diese Not legen musste. Weil mein altes Helfersyndrom, ja, natürlich hat es mein Mutterherz geweckt und trotzdem kann ich nicht helfen als Mensch, aber er kann. Und diese Prinzipien immer wieder zu lernen. Und Maria lernte das auch. In Lukas 2, 48 bis 52 haben wir diese Geschichte, wo der 12-jährige Jesus im Tempel ist. Und es heißt, dass Maria und Josef entsetzten sich in Vers 48, als sie ihn sahen, weil sie ihn schon so lange gesucht haben und haben gesagt, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, und Jesus sagt, siehe dein Vater, na, Maria hat gesagt, siehe dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Warum? Was ist da los? Und Jesus hat gesagt, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Er hat diese Abhängigkeit hier auch ausgedrückt. Aber Jesus ging mit ihnen und war ihnen untertan. Er hat sich auch in seiner Zeit als Mensch auch den Prinzipien, den Gesetzen untergeordnet. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen und hat sie bewegt, weil sie wieder nicht verstanden hat, was ist das. Aber sie hat nicht reagiert auf Schmerz und verwundet bleiben, sondern sie hat da immer in der Klärung auch mit Gottes geklärt. Und in diesem Sinne möchte ich immer wieder eines sagen, wie Jesus spricht zu ihm in Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dass wir uns das immer wieder bewusst machen, was heißt es, dass Jesus der Weg ist. Es gibt einen Weg, auf den ich mich immer wieder stellen kann. Auch wenn wir vom Weg abrutschen, der Vater, der verurteilt seine Kinder nicht, der streckt immer wieder diese Hand aus, komm. Und diese Wahrheit und dieses Leben zu suchen, zu praktizieren, zu entdecken, dass es da ist, dass wir schauen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, komm auf den Weg. Keiner soll daneben bleiben und sagen, für mich gilt's nicht oder ich bin hingefallen, ich bin dreckig. Gott weiß es schon lang. Psalm 139 hat mich vor Monaten an der Stelle getroffen, als ich getrieben war und ich wollte in den Gebetsraum und ich musste dort sein und ich bin nicht zur Ruhe gekommen und wollte nur kurz was aus dem Psalm rausholen, weil ich es gebraucht habe für einen Vortrag und eigentlich habe ich mich nach dieser Ruhe gesehnt und auf einmal hat mich das Wort so getroffen, wenn du auch dahin flüchtest, so bin ich doch da. Und ich habe auf einmal gemerkt, Gott sitzt da und wartet auf mich. Mein Herz ist getrieben und springt vom Ende dahin und dahin und Gott ist da und wartet auf mich und dich. Immer wieder gilt dieses Angebot, dass wir kommen dürfen an seine Hand. An seine Hand, die, sieht man es da ein bisschen schwer, aber als seine Kinder. Und diese Hand, die ist auch immer wieder im Alten Testament beim Auszug aus Ägypten, mit mächtiger Hand führte er sie raus. Und weder des Nachts wich diese Feuersäule und des Tages wich diese Wolkensäule. Das ist schon im Alten Testament, wo Jesus noch nicht war, dieser Weg zugesagt worden. Es ist da, es ist ein Weg des Friedens möglich. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm bekehrt. Da sind wir wieder beim Ursprung, zu dem, wo wir geschaffen sind. Wir sind geschaffen, Gott zu schauen, sein Gegenüber zu sein. Wenn wir ihm den Rücken kehren, er wirbt. Er liebt uns, er will das. Er kommt und wirbt um unser Hinschauen. Und will uns immer wieder sagen, du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein Schatz. Beginne dich selbst zu sehen, wie ich dich sehe. Alles steht bei mir bereit. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Oder in anderer Übersetzung, denen gab er die Kraft. Und da ist Kraft drinnen, wenn wir lernen, dieses Recht als Kinder Gottes zu nehmen und zu leben. Auch wenn unser kleines Kind andere Erfahrungen gemacht hat, so will diese Hand Gottes dieses Kleine abholen und sagen, ich will mich dazwischen stellen, zwischen die Erfahrungen, die dich verwundet haben, und will mein Kind heimlieben, heimholen, weil das ist seine Sehnsucht. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Und dieses Heimholen ist sein Plan, sein Rückholplan und sein Segen an uns. Auch dieser Segen hat genau wieder diese tiefen Inhalte drinnen. Der Herr segne dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht auf dich, dass wir sehen sollen, und gebe dir Frieden, gebe dir seinen Frieden. Und dieses Angesicht Gottes, das uns in Jesus begegnet, das soll deinem Inneren immer wieder vor deinen Herzensaugen sein. Es heißt an anderer Stelle, und Jesus redete nur in Bildern und Gleichnissen zu ihnen. Und wenn sie aber allein waren, legte er ihnen alles aus. Er will mit uns darüber reden, weil er Beziehung sucht mit uns. Ich danke euch für euer Zuhören und ich segne euch mit der Herr segne euch. Und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und gebe dir diesen Frieden und dieses Schauen in deinem Herzen, dass du immer mehr von dieser Fülle und Breite, Länge und Tiefe seiner Herrlichkeit entdecken darfst, seiner Wahrheit, und dass dein Herz mit dem versiegelt ist. Amen.